Gut. Also du könntest noch über deinen Staubsauger sprechen.
Ich würde so gerne über meinen Staubsauger.
Du kannst gerne drüber sprechen.
Nein, nein, ich rede jetzt nicht über meinen Staubsauger.
Doch.
Nein, ich rede. Ich werde nicht über meinen Staubsauger reden.
Erzähl doch mal was. Du redest jetzt über deinen Staubsauger.
Ich rede nicht über meinen Staubsauger.
Wie heißt er denn?
Rocky.
Rocky.
Rocky. Das ist ein Musikpodcast, da kann ich nicht über meinen Staubsauger reden.
Okay. Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Moritz,
Mo
und Johanna.
Und wir haben gerade Pizza gegessen, deswegen sind wir so ein bisschen unenergetisch, habe ich
wir
das Gefühl.
Wir sind im Fresskoma.
Ja, alles ein bisschen langsamer jetzt, aber vielleicht ja auch ganz gut. Vielleicht kommen die Gedanken dann klarer.
Der Hunger war sehr groß, die Pizza war sehr schnell drin.
Wir reden heute über Orchesterspielen, Solospielen und Kammermusikspielen. Also Einzelkämpfer oder Herdentier. Was sind wir? Was bedeutet das als Musiker? Worauf kommt es an?
Wir haben Gesprächsbedarf, ja.
Und auch einfach so ein bisschen erklären, was sind die Unterschiede?
Worauf kommt es an?
Hat jemand was zu erzählen?
Ich habe. Ich habe mit meiner kleinen Tochter, die ist anderthalb, das erste Mal Geige gespielt. Das war richtig süß.
Oh mein Gott. Hast du so eine kleine Geige oder mit deiner?
Nee, mit meiner.
Mit deiner?
Ja. Also sie ist jetzt schon sehr oft so, dass sie so zum Klavier geht und dass man mit mir zusammen Klavier spielen soll. Also das war schon öfter so.
Das kann sie also schon, ja?
Das kann sie schon. Also.
Schon durch.
Karriere ist vorgeplant.
Oh je. Und ja, das war jetzt neu, dass sie dann auch so zu meinem Geigenkasten ging. Und dann, wenn ich jetzt aber spiele, dann kriegt sie immer so einen Schreianfall, weil sie es halt alles gerade selber machen will. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie stelle ich das denn jetzt an, dass sie dieses Instrument halt nicht kaputt macht, weil wäre nicht so gut. Und dann habe ich mir die Geige so auf den Schoß gelegt und sie hat so den Bogen genommen und ich habe ihre Hand auch so gehabt, aber sie hat wirklich so mit dem Bogen dann so auf der Seite so gespielt und ich habe irgendein Lied dazu gespielt und sie war mega on fire und rennt jetzt ständig zu meinem Geigenkasten. Und ich hab so, oh, wieso habe ich das angefangen?
Also hier direkt neben uns liegt so meine sogenannte eBay-Geige, die habe ich irgendwann mal so für ganz schlimme neue Musik oder weil man mal ganz zu richtig schlimmen Bedingungen draußen spielen muss, habe ich die gekauft. Hat auch schon treue Dienste, also ich kann die mal leihen, wenn du nicht immer nur deine Geige verwenden willst.
Ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich jetzt mal meine allererste Geige, also so Achtelgeige.
Oh, die gibt's noch?
Ja.
Oh, easy.
Dass ich die jetzt irgendwann mal, also weil das stelle ich mir echt süß vor, wenn sie dann so als Mini da so.
Es gibt auch 16-Geigen, oder? Oder gibt es das nicht?
Ja.
Bestimmt. Aber ich muss sagen,
so ein kleines Streichholzschaft.
Ich kann das jetzt sagen, weil ich ja weiß, dass du nicht so bist, aber es gibt ja diese Musikerinnen und Musikereltern, die so quasi die eigenen Ambitionen dann so in den Schoß ihrer Kinder legen. Also wir alle kennen die Leute, die das Resultat davon sind manchmal. wo dann gesagt wird, so ja, ich habe vielleicht nicht früh genug angefangen zu üben, aber jetzt meine Kinder hingegen, die werden richtig.
Ja, das sind dann auf jeden Fall, da entstehen dann am Ende Erwachsene, die wirklich total in sich selber ruhen und sehr zufrieden sind.
Ja, das
und
ist
also,
eine super Methode.
Ja, absolut.
Ja, man sollte auch, ja, grundsätzlich alle Unsicherheiten, die man hat, sollte man vielleicht einfach weitergeben.
Schreib mal mit, Johanna.
Ja. Nee, aber also sozusagen, ich habe wirklich noch nie von irgendeinem Kind gehört, das früher als mit 3 mit Geige angefangen hat. Du bist jetzt bei 1,5, würde ich schon.
Also wenn sie jetzt dranbleibt, wird es was.
Genau, genau. Das, also jetzt täglich immer ein bisschen anziehen, jeden Tag ein bisschen mehr. Dann
so
irgendwann
ein Leckerchen danach.
Können wir mit 8 Jahren schon Jungstudentin, können wir schon mal drüber reden.
Oh,
ist das eigentlich ein Ding für euch? Also wie fändet ihr das, wenn eure Kinder MusikerInnen werden später?
Also ich
jetzt musst du das sowas von ablehnen.
Ja, okay. Nee, aber bei mir war tatsächlich so, am liebsten gar kein Instrument spielen und davon musste ich mich so ein bisschen weg überreden lassen, weil natürlich…
Also für deine Tochter jetzt,
ja,
oder?
Ja, und also natürlich ist es total toll, Musik zu machen, also das… Ich liebe das ja auch, aber man kennt ja natürlich auch die Schattenseiten und deswegen war ich immer so auf keinen Fall auch nur irgendein Instrument und mittlerweile bin ich dabei, okay, auf keinen Fall Geige, aber alles andere vielleicht schon.
Jetzt wird's Geige.
Ah, perfekt.
Nein, aber das ist ja jetzt eher so zum Spielen und sie hat einfach Bock
drauf. Das sagst du
ja,
jetzt noch.
Kauf ihn, der Onkel Janik kauft dir zum dritten Geburtstag eine Bratsche oder so.
Ja! Ja.
Okay. Bei euch?
Ich glaube, ein Instrument lernen an sich finde ich schon cool für mein Kind. Also so, ich weiß nicht, sehe natürlich meine Schüler und arbeite ja super viel mit Kindern und Jugendlichen und ich denke einfach, es ist gut für die Birne. Und es ist irgendwie gut für die Entwicklung, so ein Instrument zu spielen, ob man daraus jetzt einen Beruf machen muss und das so pushen muss, dass die Kids irgendwie mit 8 Jungstudent werden oder irgendwie in der Elfi sitzen und große Konzerte geben, das ist natürlich die andere Frage. Aber so als Hobby finde ich es erstmal mega cool und sinnvoll. Ja,
ja, würde ich auch so sehen. Also das ist was unglaublich Schönes ist. Ich meine, bei Geige ist natürlich wirklich so, ich bewundere alle Eltern, die wirklich so Streichinstrumente ihren Kindern, vor allem Geige, ihre Kinder lernen lassen. Es ist jetzt nicht im eigenen, also es ist überhaupt nicht Eigeninteresse, weil ich rate jetzt hier mit den Leuten ein bisschen davon ab, aber es dauert halt wirklich so vielleicht 5 Jahre, bis es nach irgendwas klingt, was wirklich so ist, dass es nicht so sirenenartig oder Kratz- oder Katzengejaule oder so. Und man muss dann ja immer, also ich stelle mir das zumindest so vor, man muss ja immer dann so total supportive sagen, ja, schön, richtig schön. Ja, wie du jetzt da, also jetzt, manchmal ist der Ton auch schön klar gewesen, aber naja.
Stell dir mal immer vor, dein Kind würde Schlagzeug lernen.
Ja, dann ist zumindest, also ist wahrscheinlich viel Action so.
Das ist halt viel Action. Ja. Es rumpelt halt auch erstmal ein paar Jahre einfach derbe. Und halt jeden Tag. Brauchst schon ein freistehendes Haus am besten.
Oder irgendwie sehr alte Nachbarn, die nicht mehr gut hören. Ja, wahrscheinlich ist es dann am coolsten, wenn die eigenen Kinder irgendwas spielen, was wenigstens nicht das eigene Instrument ist. Weil
Ziehharmonika.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Nee, aber weil sonst könnte ich die ja sogar unterrichten. Oder könnte dann, also es fände ich ja voll schwierig. Die vergleichen sich dann ja sofort mit einem auch. Und das fände ich dann irgendwie.
Das kann tricky werden.
Ja.
Kleiner Fun-Fact noch zum meinem Großwerden und Jugendlichsein mit Schlagzeug. Unsere damaligen Nachbarn sind, das habe ich gehört, nachdem ich zum Studium weggezogen bin, auch weggezogen und zwar in ein Haus am Waldrand. Das ist ein bisschen funny, ein bisschen sad. Ja, ich glaube, die haben
so einen leichten Schaden.
So einen leichten Schaden vielleicht.
Ja, jemand mit so einem.
Womit fängt man denn an, wenn man Schlagzeug lernt? Ja, Drumset dann, oder?
Also, ich habe ja bei Leuten aus dem Staatstheater in Kassel Unterricht gehabt, also wirklich Orchesterschlagzeuger. Das heißt, ich habe mit kleine Trommel angefangen. Ich habe super lange halt Snare Drum einfach gelernt und dann irgendwann so ein bisschen Vibraphon und später Drums. Ja. Genau, aber also ich glaube, die meisten Kids, die Schlagzeug lernen wollen, wollen Drumset spielen oder genau und fangen dann auch mit Drums an.
Aber du hast mit Klavier wahrscheinlich angefangen, oder?
Ich habe mit Klavier angefangen, ja.
Du spielst auch eigentlich
drei.
Ziemlich gut Klavier.
Mit drei.
Ja? Ja. Und eigentlich kann ich jetzt wegnehmen, du spielst sehr gut Klavier.
Ich spiele nicht mehr so viel Klavier, leider. Irgendwann war mal so 50-50.
Ja, ich kann mich erinnern, als du irgendwelche Kapustin-Zeug.
Ich weiß doch, es gab eine Zeit, da ist der Mo auch immer in Bratschenklassenabenden von meinem Prof gegangen und hat dort begleitet und sowas. Du kennst die Bratschenliteratur.
Ja, echt, ja, die kenne ich, ja.
Und ich mir gar nicht sicher, also ich kannte dich gar nicht. Und ich war mir gar nicht sicher, ich wusste gar nicht, dass du Schlagzeuger bist.
Ja, ist auch witzig im Nachhinein, ne? Ich war ja eigentlich im Schlagzeugstudium, dass ich da noch irgendwie Ambitionen hatte, super viel Klavier zu spielen.
Aber auch die Bratschenliteratur, also die Bratschensonaten und sowas, ja, die du drauf geschaffen hast.
Ja. Naja, so halb freiwillig, ne?
Stocksteif und Brüder.
Was denn für euch das erste Mal Kammermusik zu spielen?
Wow. Ich glaube, also ich muss gestehen, ich habe mit Blockflöte angefangen und ja, ich weiß, ich kriege jetzt hier so Blicke.
Moritz, bitte, sag mir, es gibt Bilder.
Nein, aber das ist doch keine Kammermusik, wenn Fotos. Du nicht Blockflöten.
Ich weiß,
das
ist keine, ja.
Viele Blockflöten waren es denn?
Genau, wir waren zu dritt.
Ja, das ist jetzt hier voll das Blockflöten-Bashing. Ja, das ist verboten eigentlich.
Ja, ist verboten. Blockflöten-Bashing. Und wir waren zu dritt und wir haben sicherlich dreistimmige Sachen gespielt. Ob man das schon als Kammermusik bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe wahrscheinlich Kammermusik gemacht, bevor ich überhaupt Geige gespielt habe.
Ja, ich habe, glaube ich, auch an was sehr anderes gedacht. Ich habe an so 5 Blockflöten, die alle die gleiche Stimme, also so den Unterricht da
Blockflöten
nachgedacht,
in der
nicht über sowas, das ist natürlich was anderes. Meine beste Freundin ist Blockflötistin, nur mal so.
Die hört den Podcast aber wahrscheinlich dann nicht.
Ich glaube, ich sage ihr, sie soll diese Folge nicht hören.
Das mit der Blockflöte ist auch ein Ding, das habe ich nie verstanden. Also hast du das Gefühl, bist du dadurch ein besserer Musiker geworden? Oder ist das ein guter Einstieg?
Ich glaube, es ist halt so, das ist von der Tonproduktion eins der leichteren Instrumente, würde ich jetzt mal sagen. Ich, wie gesagt, no offense hier deiner Freundin gegenüber. Aber im Prinzip tutest du halt rein und dann ist der Ton da. Und natürlich gibt es dann unterschiedliche schöne oder weniger schöne Formen von der Ton ist da. Und dann musst du halt, also auch die sozusagen das Klappen oder das Lochsystem, was man da so bedient, ja, das ist so einfach, dass das wahrscheinlich relativ intuitiv vonstatten geht. Und oh.
Ich habe auch Blockflöte gespielt früher.
Ich habe auch Blockflöte gespielt.
Ja, so sieht es nämlich
okay,
aus.
Dann bin ich der Einzige, der nicht Blockflöte gespielt hat. Ja. Nein, dann, ich habe mit 3 angefangen, Geige zu spielen. Ich wollte keine
also hier
Abkürzung
3
nehmen.
Klavier, also 3 Flöte.
Ich habe mit 8 angefangen, Geige zu spielen.
Das ist super spät.
Ich weiß, ich weiß. Auch jetzt wieder. Die Blicke, die wertenden Blicke.
Also mein erstes Mal Kammermusik war, glaube ich, tatsächlich in Weikersheim.
Nein, war ich da dabei?
Ja.
Wie alt warst
oh
du da?
Oh mein Gott.
13.
Oh.
Was hast du gespielt?
Ich habe mit deinem Bruder doch Nani-Trio gespielt.
Ich erinnere mich.
Und ich war, also ich weiß noch, ich war so geflasht nach dieser Woche. Es war so das heftigste Erlebnis für mich. Also sowieso mit anderen Menschen dann Kammermusik zu machen, war irgendwie voll krass. Und dann saß ich auch noch in diesem, am Abend vom Blatt Mendelssohn Oktett spielen.
Es gibt Videos davon.
Nein. Mhm. Oh mein Gott, ich habe nämlich keinen Ton gespielt, wirklich, weil, also ich konnte weder vom Blatt spielen und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Kammermusik gemacht und dann selbst so jemanden mal in so ein Mendelssohn-Oktett vom Blatt spielen, das war so richtig krass, weil ich saß da nur so und war komplett lost, fand es aber ganz toll, da drin zu sitzen.
Ja, das ist aber auch das perfekte Stück. Also ich habe da auch ähnlich mit Mendelssohn-Oktett so 1000 Jugenderinnerungen an so Kammermusikkurse. Ich habe es, glaube ich, wirklich schon an jeder Geige ein paar Mal gespielt und leider auch wahrscheinlich bei dem Stück am meisten festgestellt, dass ich unter Alkoholeinfluss gar nicht Geige spielen kann.
Das ist auch eine Erfahrung wert.
Ja.
Bei dir, Mo?
Ja, ich glaube, mein erstes Mal Kammermusik war nicht wirklich Kammermusik, sondern die ersten Proben mit meiner Band.
Oh.
Das ist auch keine Kammermusik.
Ja, bevor ich halt irgendwie klassische Kammermusik gespielt habe, hatte ich einfach Bandproben, so in der 8., 9. Klasse mit irgendwelchen Schulkumpels. Weil das war halt so die Besetzung, so alles einfach besetzt und man probiert sich halt aus, ne, und zockt eine Runde Drums und so. Ich glaube, ich habe so richtig Kammermusik erst später gemacht, echt so jugendlich, irgendwann so 15, 16 rum. Und ja, davor war aber dieses Chapter so schon offen, wo ja man auch Sachen ausprobiert hat und arranged hat und viel, viel Zeit in Proberäumen und ne, ja, so Räumen zusammen verbracht hat einfach, ne, so. Mhm.
Ich hab das jetzt mal in die Runde gefragt, weil das irgendwie so interessant ist, weil man das erst relativ spät macht. Und womit fängt man an, wenn man ein Instrument spielt? Also hätte ich euch jetzt gefragt, was ist denn, wann habt ihr denn das erste Mal Solo gespielt? Also es war wahrscheinlich von Anfang an, oder? Wenn man es so sieht.
Ja, oder jedes, ist jedes Üben anderes? Ist ja quasi Solo meistens. Aber dann sozusagen Schülerinnen-Vorspiele sind dann ja auch oft. Also entweder so begleitet, hat irgendein Begleitinstrument und dann spielt man halt seine Töne da, so das Hauptstück. Oder ist es tatsächlich ganz alleine, ja.
Aber also, es kommt auch darauf an, wie man Solo definiert, oder? Also auch jetzt bei uns in dieser Fragestellung, ist Solo jetzt wirklich diese Solo-Karriere, wo du jeden Tag mit einem anderen Orchester in einer anderen Stadt solistisch mit einem Orchester spielst oder halt alleine, so ganz alleine?
Stimmt, das ist fällt beides darunter, ne? Jeder Pianist, der einen Klavierabend alleine gibt, ist Solist. Aber Solist ist man, wenn wir so drüber sprechen, wahrscheinlich am ehesten als Solistin oder Solist mit Orchester.
Okay, und was ist Kammermusik?
Kammermusik ist eigentlich schon, würde ich sagen, ab 2 Leute, wenn man ziemlich gleich, also es ist, glaube ich, das Wichtige daran ist, dass es nicht nur ein Instrument gibt, was so völlig banale Begleitfunktionen erfüllt, sondern dass beide Instrumente eine eigenständige Stimme haben, die aber zwei oder mehr Instrumente und die aber sich irgendwie ergänzen und aufeinander Bezug nehmen.
Und bis wie viel geht Kammermusik?
Genau, wann rutscht es dann ins Orchester über?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt Oktette, Nonette, ich weiß gar nicht, wie man die dann nennt, umso höher man geht. Also Shaker Loops haben wir gespielt, Johanna. Das sind schon 9, glaube ich, oder 8. Mendelssohn-Oktett haben wir gerade erwähnt. Also das ist so ein bisschen so, oder es gibt irgendwelche Schubert-Oktett, das sind so die größeren Kammermusikbesetzungen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Kammermusiken von Hindemith, die aber auch dirigiert werden. Also das ist sozusagen ein schwammiger Begriff. Das vielleicht zeichnet eigentlich auch die Kammermusik aus, dass sie meistens nicht, also fast immer, 99,9% der Fälle nicht dirigiert wird, sondern dass es einfach Einzelspielerinnen gibt, die miteinander spielen.
Wir hören uns mal ein Hörbeispiel an, was, glaube ich, ganz klar Orchester ist. Nämlich ein Live-Mitschnitt der Scheherazade, die wir in Hannover gespielt haben, bei unserem Format Kult. Ganz klar, ganz viele Leute auf der Bühne, die irgendwie das Gleiche spielen, aber auch sehr viel Unterschiedliches.
Wenn die Leute sich jetzt wundern, das ist eine fast schon kammermusikalische Version der Scheherazade, die eigentlich so mit 100 Mann- und Frau-Orchester gespielt wird und jetzt für 22 Leute arrangiert wurde. Aber das ist auch ganz klar Orchester, weil mit Dirigent und ja, einfach die Anzahl der Leute.
Streichinstrumente sind alle mehrfach besetzt, so Stimmgruppen.
Wollt ihr was Kammermusikalisches hören oder was Solistisches?
Gehen wir von groß nach klein.
Mhm.
Dann Kammermusik.
Okay, Kammermusik. Ach, wie schön. Dabei könnt ihr beiden mir was dazu sagen, Moritz und Moritz. Das habt ihr nämlich aufgenommen.
Das haben wir verbrochen,
ja.
About Escher kommt jetzt. Ja. Was
Mario
ist das?
Caro, cooles Stück für Marimba und Geige, haben wir während Corona für ein Format vom Orchester eingespielt. Genau, ein cooles Duo mit 3 Sätzen, relativ minimalistisch.
So ein bisschen manisch, also ja, sehr, genau. Sehr viele so Ausbrüche und dann aber auch wieder irgendwie lyrische Stellen. Aber jetzt in dem Satz vor allem so ein bisschen was Getriebenes. Also eigentlich ein interessanter, emotionaler Inhalt. Zusammenwachsen müssen, ist bei dem Stück auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element. Also die Stimmen wechseln sich die ganze Zeit ab und man merkt auch, dass man rhythmisch total gekoppelt ist die ganze Zeit. Also wenn da eine Stimme sich denkt, oder einer der Spieler sich denken würde, heute mal Nee, ich will das ein bisschen anders. Das würde nicht funktionieren. Man muss wirklich ziemlich gleichgeschaltet spielen.
Ja, und immer einfach total viel hören und bei der anderen spielenden Person sein. So, ne? Ich glaube, das ist ja auch das, was Kammermusik so noch mehr ausmacht, so das Hören und das direkte Verzahntsein, nicht noch über den Dirigenten, der zum Beispiel, ja, genau, da noch viel mehr schaltet.
Und auch vielleicht die so gewisse Arbeitsteilung. Also manchmal ist das eine Instrument präsenter, manchmal das andere. Also es ist dann oft so, dass bei kammermusikalischen Werken also nicht immer alle genau gleich wichtig sind im gleichen Moment, sondern sich so ein bisschen die Bälle zuspielen. Mal kriegt das eine Instrument mehr das Spotlight, dann mal wieder das andere ein bisschen mehr. Ja.
Wo seht ihr euch denn eher? So solistisch, kammermusikalisch, Orchester?
Also mein Wesen ist ganz klar kammermusikalisch. Und also vielleicht merkt man jetzt auch schon in der Musikauswahl, die Kammermusik, die wir jetzt gerade gespielt haben, ist auch in gewisser Weise solistisch. Das Orchestrale, was wir gehört haben, da gibt es riesen Soli für ganz viele Instrumente. Also da ist sozusagen das Solistische auch nicht ganz unwichtig. Und im solistischen Spiel, das man mit Orchester macht, ist eigentlich das Ideal auch, dass man so mit den anderen Leuten umgeht, als würde man Kammermusik machen. Also und insofern würde ich sagen, das Kammermusikalische ist irgendwie fast immer das Ideal. Auch wenn man ganz alleine spielt, ist vielleicht auch noch bei dem Stück, was dann solo kommt. Man kann ja auch mit sich selbst im Dialog Musik machen.
Also ich glaube, bei mir ist es auch schon alleine so ein bisschen durch das Instrument, Schlagzeug und durch seine Entwicklung so ein bisschen begründet, weil natürlich die Rolle des Schlagzeugs im Orchester, dadurch, dass halt, keine Ahnung, bei klassischen Opern oder ja, dem Repertoire, das so im Konzertorchester gespielt wird, da ist die Rolle des Schlagzeugs auf jeden Fall gänzlich eine andere. Allein dadurch, dass halt zum Beispiel keine Instrumente wie Marimba oder Vibraphon oder sowas verwendet werden. Das heißt, das ist meistens wirklich klassische Perkussion, Pauken, Becken und so. Und da kann es schon durchaus mal vorkommen, dass halt so ein Operndienst auch ja lange wird, weil natürlich das relativ sparsam dann oft eingesetzt wird und so. Und da muss ich schon sagen, dass mein Instrument halt dadurch, dass viele neuere Kompositionen jetzt im Kammermusikbereich entstehen, auch da einfach sehr viele Vorteile hat und da einfach sehr viel geschrieben und gemacht wird. Ja, deswegen ich auch Team Kammermusik. Ist, glaube ich, auch das, was ich am meisten gemacht habe mittlerweile.
Ja, bei mir tatsächlich auch. Also ich hatte so das Gefühl, als ich ins Studium eingestiegen bin, dass es irgendwie so klar war, dass es für alle Richtung Orchester gehen muss. Und das war bei mir irgendwie nie so, ich habe das irgendwie nie so gefühlt oder dass ich das so, das war irgendwie nicht so meine erste Wahl, sag ich mal. Und habe deswegen ganz viel einfach immer drumherum gemacht. Und Kammermusik war einfach immer das Hauptding für mich, was ich gemacht habe im Studium und auch grundsätzlich. Und es ist für mich auch, ja, ich glaube irgendwie deshalb mache ich Musik oder deswegen, weil man dort so eng mit den Menschen verbunden ist, wenn man Kammermusik macht. Und das finde ich einfach mega schön. Und das geht, finde ich, nochmal darüber hinaus, was auch im Orchesterspiel möglich ist, weil das so viele Leute dann sind oder über einen Dirigenten auch nochmal geht. Und natürlich versucht man das so kammermusikalisch oder so eng verbunden wie möglich auch zu machen, aber es ist irgendwie trotzdem was anderes nochmal.
Ja, nee, das musst du auch sagen.
Ich muss auch sagen, also, ich hole mal aus. Meine Mutter wollte eigentlich immer, dass ich Solist werde. Ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, kannten das gar nicht anders. Da dachte ich, okay, gut, Musiker, dann wird man halt irgendwie Solist und hat gar nicht richtig auf dem Schirm, dass irgendwie Orchester spielen oder Kammermusik oder sowas, dass das auch irgendwie erstrebenswert sein könnte. Aber das war irgendwie so einer der Gründe, warum ich dann irgendwann mal, also ich hab nie gerne Orchester gespielt. Aber so eine solistische Karriere, also spätestens als ich da angefangen habe, Bratsche zu spielen, ergibt es gar keinen Sinn. Ich finde, als Bratscher jetzt so eine rein solistische Karriere anzustreben, gibt es so 2, 3, die das machen und selbst die spielen eigentlich auch recht viel Kammermusik. Vielleicht gibt es einen oder sowas, der wirklich nur solistisch unterwegs ist. So ergibt gar keinen Sinn und ist auch irgendwie überhaupt nicht das, was ich wollte. Deswegen ja auf jeden Fall auch Team Kammermusik. Ich habe das erste Mal Kammermusik gespielt, da war ich vielleicht so 11 oder so. Da hatte mein Lehrer dann Quartett und da haben wir Mozart-Quartette gespielt. Ich habe 2. Geige gespielt, irgendwie Celia hat 1. Geige gespielt, Merlin hat Bratsche gespielt, da musste dafür Bratsche lernen. und Vasili am Cello, da kann ich noch erinnern. Und wir haben irgendwie Mozart-Quartett gespielt und war das total angeleitet, weil wir das überhaupt nicht hingekriegt haben alleine, wussten überhaupt nicht, wie das funktioniert und wo, ja, aber es war irgendwie sweet und ja, deswegen auf jeden Fall Team Kammermusik. Die schönste Aufgabe, die man haben kann als Musiker. Weil alleine ist blöd.
Alleine wird's einsam, ne?
Naja, wir sind halt alle immer in unserem Job verpflichtenderweise oder keine Ahnung, muss so sein, auch viel alleine, weil das Zeug vorzubereiten und die ganze Zeit auch so im Studium erstmal überhaupt oder jetzt so dahin zu kommen, das ganze Üben findet ja einfach alleine statt im Übezimmer. Und ich glaube, deswegen lechzen wir vielleicht auch so danach.
Aber das Schöne bei der Kammermusik, jetzt lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, aber Kammermusik kann man nicht so gut alleine üben, finde ich. Also bis zu einem gewissen Punkt. Aber so sagen wir mal so, wenn du jetzt einen, weiß nicht, wenn du jetzt ein Brahms-Violinkonzert spielen würdest, dann würdest du ja, also mit Orchester würdest du wahrscheinlich schon recht gut vorbereitet in die erste Probe kommen. Und dann nicht das Gefühl haben, so, ich habe jetzt hier dieses Orchester und wir arbeiten uns das jetzt gemeinsam. Und wenn man jetzt so ein Brahms Streichquartett spielt, dann guckt man sich das natürlich vorher an, so, weil man will ja irgendwie das auch einigermaßen spielen können, aber der ganze Prozess im Proben, wie entsteht dieses Stück, wie kommt man zusammen, das passiert ja dann zusammen.
Ja, absolut. Und also, das ist, also die Anforderungen sind auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, ich will jetzt nicht vorweggreifen, sozusagen die Anforderungen eines Solisten oder einer Solistin sind ja, also es ist mal ganz oft, dieses Virtuosentum wird da hochgehalten, also einfach, wie toll kann eine einzelne Person auf ihrem Instrument überzeugen, und die Violinkonzerte und was auch immer die Solisten, Solokonzerte für die Instrumente sind auch so geschrieben, dass die Person einfach sozusagen die Leute total begeistert und so einen Wow-Effekt eigentlich erzeugt. Also das ist ja auch irgendwie das, was Virtuosität ausmacht. Höher, schneller, weiter. Und natürlich auch durch emotionale Inhalte und ganz ehrliches, tiefes Musizieren, auch das. Aber ganz viel davon ist nun wirklich, sind sehr schwere Passagen, wo man einfach das Gefühl hat, so, wie kann eine einzelne Person das überhaupt leisten? Also so sozusagen, das ist das Trademark-Erfolgsrezept Solist mit Orchester. Schon immer gewesen. Und
auch heute noch. Ja.
Auch heute noch. Und das ist natürlich eine krasse Anforderung. Diese Leute, die das machen, also jeder von uns hat das ja auch schon mal gemacht, so mit Orchester. Und das ist also schon auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Man muss dann, also Janik hat gerade schon erwähnt, wenn man jetzt Brahms Violinkonzert mit Orchester spielt, wie vorbereitet muss man da hinkommen? So vorbereitet, dass man um 3 Uhr in der Nacht irgendwie aus dem Bett sozusagen mit einem Eimer Wasser und dann jetzt setzt mal in der Exposition Takt 320 ein und dann muss man das eigentlich spielen können. Also so krass vorbereitet muss man sein, um als Solist oder Solistin mit Orchester zu spielen. Und ja, das ist halt so eine totale Extremsituation. Und deswegen gibt es auch nur so wenig Leute, die das machen. Ja. Also es ist einfach super anspruchsvoll und natürlich gibt es auch nur relativ wenige Spots, die man überhaupt dafür hat.
Und es ist aber auch irgendwie krass, dass es trotzdem so ein, was du auch so jetzt gesagt hast, deine Mutter hat immer wollte, dass du Solist bist, also es hat ja schon auch so ein, ich weiß nicht, so ein Ruhm oder irgendwas, was man damit verbindet, dass alle das so übelst abhypen auf eine Art, das ist ja schon auch…
So nach dem Motto, man wird Solist oder man hat es halt nicht geschafft und dann ist man halt im Orchester graben.
Ja. Ja, das ist sozusagen Teil des Ausbildungsprozesses. Es geht ein bisschen in die Richtung, dass alle so kleine Solistinnen und Solisten werden sollen. Man studiert natürlich vor allem dieses Repertoire, weil es super anspruchsvoll ist und weil man davon ja auch dann auch ganz viel lernt und sich verbessert und dann am Anfang kann man vielleicht Mendelssohn Violinkonzert spielen und dann irgendwann tatsächlich Brahms oder weiß nicht, Sibelius oder so. Und das ist also auf der einen Seite logisch, auf der anderen Seite, wenn man so drüber nachdenkt, auch ein bisschen toxisch, weil natürlich nicht alle können Solistin oder Solist werden. nur ganz wenige Leute, die da überhaupt hinkommen, und dass man so ein ganzes Ausbildungsprinzip ziemlich in die Richtung ausrichtet, das ist das, was man am Ende im Grunde können sollte. Solo-Konzerte richtig gut spielen. Ja, also.
Ich finde, es fehlen halt auch ganz viele Sachen nebenbei. Also, weil das ist ja tatsächlich nicht oder überhaupt nicht der einzige Weg. Und ich finde, so in der Ausbildung ist es natürlich wichtig, diese Fertigkeiten so auszubilden, dass man irgendwie technisch und von allen Ansprüchen, die so ein Konzert mit sich bringt, dass man das erlernt, aber dass man gleichzeitig auch irgendwie alle anderen Facetten des Musizierens mindestens genauso stark oder dann eben auch personalisierter vielleicht irgendwie in der Ausbildung vertreten hat. Das hat mir immer auch ein bisschen gefehlt, so in meinem Studium tatsächlich.
Ich glaube, das wissen ja viele Leute gar nicht, ne? Dass die musikalische Ausbildung, also wir werden alle, wenn wir das studieren, aber auch schon davor in der Musikschule und wenn man schon ein bisschen besser ist, dann macht man Jugendmusiziert und solche Sachen. Aber vor allem im Studium werden wir alle eigentlich erstmal zu Solisten ausgebildet. Und das ist so ein bisschen absurd, weil, also selbst wenn alle extrem gut wären oder einfach überragend gut wäre, wäre der Markt ja gar nicht da, dass alle Solist werden können. Das kann einfach sowieso nur eine bestimmte Summe an Leuten das machen.
Ja, es ist interessant. Also das ist bei meinem Instrument halt wieder ein bisschen anders als bei euch, halt auf jeden Fall. Ne? Aber das liegt natürlich auch daran, dass das halt so an vielen Hochschulen so Orchesterschlagwerk, so das Achievement, so die Orchesterstelle zu bekommen und so. Und es gibt nur, ja genau, ein oder zwei Leute, die kommerziell halt wirklich erfolgreich sein können.
Sagst du, es gibt nur den einen?
Ja,
das stimmt nicht, aber
ja. Ja, den einen, ja.
Oder, also, und den gibt es ja bald nicht
mehr. Den gibt es bald nicht mehr und genau. Und da muss man mal gucken, wer da so nachkommt. Aber genau. Ne.
Der neue Martin Grubinger.
Ja, und das Kammermusikzeug läuft so nebenbei, oft projektbasiert. Das macht voll Spaß, aber es wird einem eigentlich nicht suggeriert, dass man damit irgendwie eine Perspektive hat als Schlagzeuger. Das ist halt auch vielleicht interessant. Ja,
weil dieser ganze kammermusikalische Bereich, der findet ja komplett so in der Freiberuflichkeit eigentlich statt. Und also darauf wird man ja auch einfach gar nicht vorbereitet. Also entweder so, man wird Solist, das ist die 0,5%, oder man hat, also sollte ins Orchester auf eine Stelle. Also das wird einem, finde ich, im Studium so irgendwie so mitgegeben, und dass dieser ganze freiberufliche Markt oder diese ganze Sparte, was es da überhaupt so gibt und was man machen kann und eben auch so sich darauf vorbereitet, eben Kammermusik noch intensiver oder irgendwie, natürlich gibt es auch Kammermusik-Master, man kann das natürlich auch studieren, das ist in jedem Studium vorhanden, aber es wird irgendwie nicht, finde ich, so von allen Seiten her beleuchtet und irgendwie.
Das ist irgendwie dasselbe, oder? Man wird da ja auch quasi, also so wie man im anderen Studium sehr stark eher so als Solist ausgebildet wird, wird man beim Kammermusikalischen auch, also sagen wir mal so, ist ein bisschen engstirnig manchmal. Man wird halt nicht auf den Job vorbereitet und auf das wahre Leben, und das ist so bei den Kammermusikstudiengängen irgendwie auch so. Man lernt halt eben sehr, sehr gut, sein Instrument zu beherrschen und als Ensemble zu funktionieren, aber ich finde, gerade als Kammermusikensemble muss man, also die sind ja so oft selbst gemanagt, und da ist man ja eigentlich immer freiberuflich. Da geht es ja um ganz, ganz andere Dinge auch, die man irgendwie können muss, um Erfolg zu haben.
Yes, muss mit deinem Leben klarkommen, einen guten Kalender führen, eine Website bauen können, dir gute Übepläne machen.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dass dieses System Musikerinnen, Musiker werden, ganzheitlich zu unterstützen in der Universität, an der Musikhochschule. Das ist sozusagen nicht trivial, das, also, und es ist auf jeden Fall, wie wir jetzt alle schon gesagt haben, ein bisschen, sozusagen die Ausrichtung ist besonders und ist sehr stark auf dieses Solistische ausgerichtet.
Zumindest bei uns Streichern.
Bei uns Streichern ist es, weil bei den Pianisten und Pianistinnen natürlich noch viel mehr. Bei den, also interessanterweise, wir haben uns ja am Anfang gefragt, was sind wir am, also vom Naturell eher Kammermusiker oder was auch immer, Orchester oder Solist. Ich habe da mal auch mit Holzbläsern drüber gesprochen in einer Runde, das kam irgendwann abends vor, und das waren zwei Klarinettisten, Istinnen, die haben gesagt, wie, also nicht Orchester, also für die war das ganz klar Orchester. Das war für die sozusagen ganz selbstverständlich. ich glaube, die Fragestellung war noch ein bisschen anders, nämlich wenn man auf Repertoire verzichten müsste, wenn man sich entscheiden müsste, nur Kammermusik sein ganzes Leben oder nur Orchesterrepertoire sein ganzes Leben oder nur solistisches Repertoire sein ganzes Leben, auf was würde man eher verzichten? Und ich habe gesagt, ja, ich würde dann ausschließlich Kammermusik machen wollen. Und also das stieß auf ziemlich großes Unverständnis. Ich glaube, zum Beispiel bei Bläsern ist es dann auch nochmal was anderes.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen ähnlicher wie so Schlagzeug jetzt. Mhm. Ja.
Aber auch vom Repertoire wahrscheinlich. Also ich glaube, wir haben als StreicherInnen natürlich auch ein Wahnsinnsrepertoire, was Kammermusik angeht. Und
und ihr habt Streichquartette, die zum Beispiel kommerziell erfolgreich sind. Ne? So, also weiß jetzt nicht, kenne nicht wirklich einen Bläser. Quintett oder
doch,
so, ja,
wenige,
aber auch auf einem anderen Level wieder. Ne?
Genau, das sind dann oft, also bei denen läuft das dann oft so, das sind halt dann die hervorragenden Solistenpositionen an irgendwelchen Orchestern, die sich da zusammenfinden.
Ja.
In den allermeisten Fällen, ich will jetzt niemanden ausschließen, aber das läuft ein bisschen anders, der Markt, das stimmt. Ja.
Ich finde ja eigentlich an diesem Kammermusik-Ding noch so einen ganz guten Aspekt, dass ich habe das Gefühl, dass man da so am meisten noch Einfluss hat so ein bisschen auf das Repertoire, das so gespielt wird. Jedenfalls haben wir vielleicht auch ein bisschen mit dem Ensemble hier die Sonderrolle, dass wir das können. Aber das ist halt natürlich das, was wenn du jetzt im Orchester einen Spielplan vorgesetzt bekommst oder als Solist für Konzert XY ein Jahr lang gebucht wirst, gar nicht mehr so gegeben, dass du da so kreativ auch sein kannst oder dir selbst aussuchen kannst, was du eigentlich so für Musik spielst. Finde ich schon irgendwie einen wichtigen Aspekt.
Ja. Also man ist ja wenn man ein Streichquartett hat oder sowas, ist man ja wahnsinnig frei mit. Das stimmt schon.
Wobei, also natürlich ist man frei, aber also einer unserer Orchestermitglieder, der Lukas, der hat jetzt ein wahnsinnig erfolgreiches Quartett, Leon Coro Quartett. Und ich habe mit ihm mal drüber gesprochen, wie die so eine Saison planen. Und die sind so total am Durchstarten und werden überall gebucht. Sind bei einer tollen Agentur, also machen wirklich Riesenkarriere, haben 1000 Wettbewerbe gewonnen und spielen einfach wirklich fantastisch gut. Sind genau da, wo, weiß ich nicht, sich alle die Finger nachlecken, die irgendwie so ein Kammermusikensemble haben und gerne dahin wollen würden. Und die haben nicht wahnsinnig viel unterschiedliche Repertoirevorschläge, sondern die haben, glaube ich, zwei fette, sehr gut geprobte Programme pro Saison. Und dann kann man quasi pro Jahr, ja. Und die werden dann also sozusagen auf ein Niveau gebracht, das dann eben super, super exzellent ist. Und damit touren die dann. Und dann wird natürlich aus diesem Repertoire, manchmal werden da unterschiedliche Programme gebaut, aber genau. Also ich hoffe, Lukas reißt mir nicht den Kopf auf, dass ich ihn falsch darstelle, aber also so hat er es mir zumindest gesagt. Und ich kann mir das auch so vorstellen, dass ein Großteil der Konzerte dann eben natürlich das Repertoire sind, was man gerade so für so eine Tour total gut drauf hat, weil ja, das ist super anspruchsvoll. Da arbeitet man wochenlang an manchmal so einzelnen Stücken.
Und da sind wir jetzt als Ensemble ja wahrscheinlich auch irgendwie haben eine sehr spezielle Rolle so insgesamt auf dem Markt, weil wir ja viel Kammermusik machen, aber auch Orchester spielen. Und da ist es natürlich ganz anders, weil wir ja ständig auf der Suche nach Repertoire sind und ständig auch das ganz, also ich glaube, das ist ja ein Hauptschwerpunkt unserer Arbeit, auch zu gucken, welche Stücke, in welchem Format und wie binden wir die ein und was brauchen wir jetzt auch stundenlange Recherchen, überhaupt Suche nach Stücken für bestimmte Besetzungen und so. Und das gibt es, glaube ich, also sonst, wir reden ja jetzt gerade sehr über immer so Standard-Konzerte oder Besetzungen oder so Karrieren. Das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich eher so.
Ja, aber natürlich gibt es auch die Streichquartette, die wahrscheinlich deutlich mehr Repertoire spielen und unterschiedlicheres. Aber ja.
Also in der Ausbildung hast du auf jeden Fall mehr. Du,
ja.
Aber klar, irgendwann später hast du dann auch den Druck, dass du auf den großen Bühnen spielst und das vielleicht auch so nach einer langen Reise und du hast auch keinen Bock mehr und was weiß ich. Und du hast ja dann, es muss ja trotzdem jedes Mal perfekt sein und das schaffst du dann. Das ist ja dann gar nicht damit zusammenzubringen, wenn man Bock hat, immer wieder mal neue Sachen auszuprobieren, kriegt man das dann nicht jedes Mal auf so ein Top-Level.
Das stimmt, ja. Also wenn man weiß, wie viel Arbeit die an ein Streichquartett, wie da reinstecken, das ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit so einem Orchester zum Beispiel, das eine Symphonie lernt. Also da ist es ganz oft einfach zeitlich weil das so viele Menschen sind, ist zeitlich begrenzt. Da muss man sagen, okay, wir haben diese eine Woche und das ist schon viel. Und dann sind Anfang der Woche sind die Proben und am Wochenende spielen wir dann dreimal das Sinfoniekonzert und das dann nächste Woche nächstes Programm. Ja, also ist halt ganz klar, dass man sich damit nicht ähnlich intensiv beschäftigen kann.
Und irgendwie noch mehr Arbeit steckt ja, glaube ich, im Solistendasein, oder?
Ja, bei denen ist dann vielleicht noch weniger, obwohl ich muss sagen, wenn ich mir so die, jetzt sagen wir mal so ein Augustin Hadelich oder sowas.
Es gibt solche und solche.
Es gibt solche und solche. Es gibt, also der ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Violinkonzerte der im Jahr unterschiedlicher Art spielt.
So viele oder wie?
Sehr viele, ja. Also er spielt, weiß ich nicht, auf jeden Fall Brahms, auf jeden Fall Mendelssohn, auf jeden Fall Sibelius, auf jeden Fall Beethoven, auf jeden Fall, was auch immer, Schostakowitsch 1. Also ich, hier in Hannover spielt er jetzt Schostakowitsch 1, spielt Alban Berg, also so völlig, aber das sind einfach Leute, das sind so ein bisschen übermenschlich. Also die haben halt diese ganzen Stücke so drauf. Das bedeutet für die dann nicht, dass sie das Stück komplett neu lernen, sondern die holen das dann quasi aus der inneren Versenkung und frischen das wieder auf. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeit, als jetzt so ein Stück neu zu lernen. Wenn man jetzt ein junges Streichquartett ist oder sowas, ja.
Aber ich würde nicht sagen, dass es mehr oder weniger Arbeit ist. Ich finde, das kann man, glaube ich, so nicht differenzieren. Also ich glaube, so ein Streichquartett auf so einem Level zu spielen, also das ist ja auch täglich stundenlange Arbeit. Also gerade bei so einem ja fragilen oder so durchhörbaren Streichquartett, Kammermusikensemble, das geht nur, wenn man, ja, wenn man eigentlich als eine Person funktioniert.
Wollt ihr Augustin Hadelichs Konzertplan hören?
Ja.
Okay, Augustin Hadelich spielt am 2. November, 2., 3. und 4. November in San Francisco Dvorak Violinkonzert. Ist das schwer?
Ja.
Dann am 8. November, also 4 Tage später, Berg Violinkonzert. Das ist sehr schwer.
Ja.
Am 9. November nochmal. Dann am 16. November in Hannover Schostakowitsch, erstes Violinkonzert. Dann am 19. November, also 2 Tage nach dem anderen Konzert, Tschaikowski Violinkonzert in der Carnegie Hall. Wie geht das? Danach nochmal Tschaikowski, ganz viel Tschaikowski. Am 1. Dezember Schostakowitsch, 2. Dezember auch. Und dann am 7. Dezember wieder Brahms. Danach Bartok, Violinkonzert. Okay,
das ist natürlich auch krass, ja.
Also es waren jetzt schon 6,
ja,
oder?
Ja. Und danach im 11., also er spielt am 10. Dezember spielt der Bartok Violinkonzert und am 11. Dezember irgend so ein Kammermusikprogramm mit so 7 verschiedenen Stücken, von denen ich 6 nicht kenne.
Ja, aber ja, also da muss man auch dazu sagen, solche Sachen wie Tschaikowski, Brahms und so, das für diese Leute, die da so auf diesem Parkett unterwegs sind, das spielen die jede Saison wahrscheinlich ein paar Mal. Also das ist dann sozusagen im ständigen Repertoire ist einfach drin. Trotzdem ist das ziemlich übermenschlich.
Der
so.
Druck auch, oder? Der auf dir lastet, dann spielst du das alles auswendig, dann kannst du nicht verkacken und also.
Ja, ja, du bist, also jeder Fehler, gerade wenn du sozusagen dir schon so einen Ruf erarbeitet hast und der spielt einfach absolut makellos in allermeisten Fällen. Und ja, also es ist auch super beeindruckend, wie ein Mensch so funktionieren kann überhaupt.
Aber ich finde irgendwie so Solisten da sein auch einfach, also mir wäre das zu einsam. Ich brauche Leute um mich herum und könnte dann nicht, man steht dann, also klar ist irgendwie immer Leute um dich herum, aber der Moment, wo du kurz bevor du auf die Bühne gehst oder wenn du von der Bühne runtergehst und sowas, da bist du schon irgendwie nur mit dir selber und deinen Gedanken. Und das finde ich irgendwie, das wird zu hart.
Ja, und auch einfach dieser ganze Übeprozess findet ja komplett alleine mehr oder weniger statt.
Viele Reisen, viele Hotelzimmer.
Ja. Es ist ein extremes Leben.
Das ist ein absolut extremes Leben, ja.
Aber es gibt auch, um da jetzt mal hinzukommen, auch sehr viel Solo-Repertoire, jetzt nicht nur mit Orchester, sondern einfach ein Instrument ganz alleine. Also gibt es ja die wunderschönen Bach-Sachen, Solosonaten oder Cello-Suiten oder so einfach für ein Instrument alleine.
Goldberg-Variationen für Cembalo oder Tasteninstrument, ja.
Und es gibt auch viele Instrumente, die ja hauptsächlich oder sehr viel einfach auch alleine spielen, zum Beispiel Klavier oder Akkordeon.
Ich habe ein Musikbeispiel, was so ein bisschen unüblich ist, weil wir haben ein Stück, was unser Oboist, Augustin Gouris, aufgenommen hat, was für Oboe-Solo ist, was ja irgendwie tatsächlich eher unüblich ist. Und ist auch saumäßig schwer. Wir hören jetzt nur einen kurzen Ausschnitt. Aber auch einfach krass, sich sowas drauf zu schaffen. Es heißt La Cigale et la Fourmi.
Hat er sehr, sehr schön gespielt.
Ja, ist auch geil, einfach mal so eine Oboe so ganz alleine zu hören. Das ist schon auch sehr cool.
Das ist jetzt nicht jeden Tag, ne?
Nee, es gibt, die haben ja fast gar keine Solo-Literatur. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe gerade? Weil wir alle Team-Kammermusik sind, also bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt dieser Fragestellung so gerecht werden.
Ob wir sozusagen das Solo-Dasein überhaupt gut repräsentieren und
das Orchester-Dasein, ehrlich gesagt. Achso,
das Orchester-Dasein.
Ja. Also ich spiele oft mal Orchester. Ich finde das auch sehr angenehm tatsächlich.
Ja, ich glaube, ich kann das. Also Orchester kann ich, glaube ich, schon ein bisschen besser.
Welche Skills braucht man denn jeweils?
Oh ja. Hm.
Also wir haben uns doch neulich darüber unterhalten, über das Solistenspielen. Das, also jetzt ist auch wieder sehr geigenbezogen, obwohl wahrscheinlich ist es auch bei anderen Instrumenten so, dass man ja einen Klang braucht, der einfach so krass übers Orchester rübergeht. Und das ist, finde ich, schon auf jeden Fall ein Skill, das man braucht. Ein Skill, keine Ahnung. Mhm. Weil einfach allein so die Tonproduktion über so einen Haufen 100 Menschen auch noch rüberzukommen, das ist einfach irgendwie abgefahren.
Ja. Und das ist total interessant manchmal, wenn man ganz nah, also das können Leute bestätigen, die mit einem Geiger oder einer Geigerin in der Wohnung zusammenleben und dann mal erleben, wie laut das eigentlich ist, wenn man nah daneben steht. Bei vielen anderen Instrumenten ist das auch so. Das ist erstaunlich, wie laut das ist im Nahfeld und wie perkussiv das auch zum Teil gespielt werden muss. Also zum Beispiel, damit die Trennschärfe zwischen den Tönen überhaupt verständlich ist, wenn man jetzt 50 Meter weiter weg sitzt, muss man das im Nahfeld, also sozusagen für die Person, die jetzt direkt vor einem sitzt, so, wie wenn man also so völlig abgehackt sprechen würde. Also so genau muss man artikulieren. Das ist vielleicht ein bisschen wie mit der Sprache. Also Schauspielerinnen, Schauspieler muss auch ganz anders auf der Bühne sprechen, als wenn man sich jetzt irgendwie im Café unterhält. Für Orchester ist es natürlich auch eine Frage, was sind da für Skills nötig?
Ist, glaube ich, auch wieder sehr, sehr unterschiedlich, von welchen Instrumenten man da spricht, weil, also ich glaube eben so Bläser oder auch du hast es ja gesagt, Schlagzeug oder so, das, also die haben einfach eine ganz andere Rolle oder die spielen ja auch sehr solistisch in so einem Orchester, während wir als Streicher natürlich jetzt in ganz großen Orchestern manchmal damit 15 Geigen in einer Stimmgruppe sind und die halt wirklich alle die ganze Zeit das Gleiche spielen. Und das ist, finde ich, wirklich eine ganz, ganz andere Art, auch wie man dann selber sein Instrument spielen muss. Und also das hat mich auch auf eine Art irgendwie immer überfordert, weil, also wenn man es jetzt so ganz ehrlich nimmt, ist es einfach faktisch ja nicht möglich, dass 15 Menschen genau gleich spielen. Und dieses so ein bisschen diese Diskrepanz davon, auch klanglich oder vom Zusammenspiel, das ist einfach nie so ganz, das hat mich immer so ein bisschen verunsichert.
Aber was auch krass ist an dieser Geschichte ist dann, dass halt, weil du sagtest so, die Bläser haben dann eher so solistischere Sachen, bei den Streichern findet das nicht statt, weil das Krasse ist ja, dass jeder, der da sitzt in den Streichern, könnte das ja auch und könnte ja eigentlich auch wahrscheinlich total gut da irgendwas solistisch spielen oder diese Rolle einnehmen und es passiert halt einfach nie und das ist schon irgendwie krass.
Ja, also zum Beispiel was die Tempogestaltung angeht, ist es für so einen jemanden, der im Tutti sitzt, in den Geigen oder Bratschen oder Celli, ist es natürlich so, man kann nicht, wie man jetzt irgendwie ein Solo spielt, zu sehr aus der Spur fahren. Man muss sich so anpassen, dass man wirklich sozusagen eine Art zu spielen entwickelt, die kompatibel ist mit vielen anderen Menschen, sowohl klanglich als auch rhythmisch, als auch intonatorisch. Das heißt, das Korsett ist schon ein bisschen enger gezollt. Also man muss sozusagen total angepasst in gewisser Weise spielen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein ganz tolles Gefühl, wenn man in einer Gruppe sitzt und man das Gefühl hat, alle ziehen so am gleichen Strang, haben das gleiche Empfinden und das so eine, ja, das ist so ein Gefühl, was sich dann auch in guten Orchestern, wenn es gut funktioniert, ausbreitet, dass irgendwie alle wie in so einem großen Meer zusammen schwimmen und das sind energetische Zustände, die dann die sich gegenseitig verstärken eigentlich. Und deswegen würde ich sagen, kommt total drauf an. Ich würde es gar nicht so negativ sehen. Es gibt natürlich Leute, die sind frustriert, aber gleichzeitig gibt es auch Leute, die sind total idealistisch und lieben das, gerade so Orchester spielen. Und jetzt muss ich auch eine Lanze brechen für die großen Opern- und Symphonieorchester. Also vor allem das Repertoire ist, wenn man dann mal so eine Bruckner-Symphonie oder so Wagner oder sowas, also was Fettes spielt oder auch eine Brahms-Symphonie oder was auch immer, Verdi, dann, also diese Energie, die da in dem Raum dann freigemacht wird, in der man ja in der Mitte sitzt, das ist schon auch natürlich was ganz Besonderes und das kann wie so ein Erdbeben sein, ja, man ist da irgendwie, ja, taumelt da eigentlich dann irgendwie, also diese Klänge, die da erzeugt werden, die sind schon wirklich ganz schön krass. Insofern, ja, also wir müssen es da ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu sehr werten, weil sozusagen das auf jeden Fall hat alles total seine Berechtigung und genau, es gibt, glaube ich, in jeder Sparte total tolle Wege, aber natürlich auch Gefahren in all diesen Sparten.
Amen. Ich finde, mit diesen wunderschönen Worten, Moritz, versöhnlichen Worten, ja. Können wir gerne die Sendung beenden. Und jetzt zum Ausklang spielen wir jetzt das gesamte Oboenstück, was wir vorhin kurz gehört haben. La Cigale et la Fourmi von Dental Doris nach dem Outro.
gewisse Dinge, zum Beispiel, was für Klischees verbinden wir eigentlich mit den einzelnen Sparten wie Solisten oder Orchester oder graue Musik? Na, hat jemand tolle Klischees?
Also, irgendwie. Nein, du zuerst.
Mit Orchester verbindet man ja leider tatsächlich so ein bisschen den Musiker, der sein Instrument im Spind eingesperrt hat und nur für den Dienst rausholt.
Da gibt es auch diesen Bratschenwitz, dass er irgendwie, ich kriege ihn nicht zusammen, aber da ist auch wirklich genau die Pointe so, dass er dann irgendwann nach 40 Dienstjahren nach Hause kommt und dann halt eben, weil er also in Rente geht, und hat da seine Bratsche auf dem Rücken und dann sagt seine Frau, ich wusste gar nicht, dass du Musiker bist.
Ich muss überlegen, ob ich jetzt irgendwas für Solistinnen und Solisten finde.
Ich finde Kammermusiker-Klischees wäre eigentlich fast noch interessanter.
Oh,
ich
ja.
Irgendwie so, wenn ich an Streichquartett denke, obwohl ich auch so viel Streichquartett spiele und viel Kammermusik mache, hat das so was Verstaubtes. Und ich muss dann an irgendwie so, weiß ich nicht, so die Generation von so Alban Berg-Quartett denken und so diese wirklich altmodischen Quartette mit so einem Primarius, der irgendwie alles bestimmt und alle anderen mit gesenktem Kopf irgendwie mitmachen. Und irgendwie hat das so ein, weiß nicht, so ein Firnis.
Ja, da gibt es ganz viele Klischees, aber die sind auch alle, nicht alle, aber viele davon sind wahr bei so professionellen Streichquartetten, dass sie dann in vier unterschiedlichen Zügen und in vier unterschiedlichen Hotels alles nur noch machen, weil sie sich gar nicht mehr ausstehen können. Dann nach langen Jahren des Zusammenspiels, weil man sich einfach zu gut kennengelernt hat. Leider nicht nur ein Klischee, sondern oft genug Realität.
Und fällt euch ein Solisten-Klischee ein?
Also ich kenne eigentlich immer nur Solisten-Klischees für Leute, die als selbsternannte oder selbstempfundene Solisten in anderen Zusammenhängen dann eingesetzt werden, zum Beispiel in Kammermusik oder im Orchester. Da gibt es ja auch sehr viele, die sozusagen das Gefühl haben, eigentlich hätte ich weltberühmte Solistin oder Solist werden müssen. Aber dann sitzen die an so einem Konzertmeisterpult oder irgendwo anders im Orchester und zeigen das ja ihren Mitspielerinnen. Und das kann sehr anstrengend sein, weil sie auch gewisse soziale Skills dann nicht haben.
Also wie äußert sich das? Dass man so beim Einspielen dann
ja, das halbe
Paganini-Caprice spielt.
Richtig, oder? Oh, das habe ich erlebt. Dass, ja, das zum Beispiel hat dann ein Stimmführer der zweiten Geigen, hat so ein Stück von Chanson, Poem, so eine schwere Stelle daraus gespielt, was auch schon so ein bisschen angeberisch ist. Dann hat der Konzertmeister sich aber herausgefordert gefühlt und hat dann ungefähr in zehnfacher Lautstärke und dreifacher Geschwindigkeit gleiche Stelle ihm quasi vorgespielt.
Musiker sind unglaublich soziale
Wege. Ja, das war toll.
Das war so
richtig toller Moment.
Pack mal's, ne? Ah, los. Pizza ist verdaut, oder?
Ja.
Ab ins Bett.
Ab ins Bett.
So langsam.
Gute Nacht.
Nacht.